auch da. Und Sita auch. Kommt doch nach vorne, dass man sich sieht. Sita und Radhasewa, wir haben hier so. Sita. Genau. Sima ist auch da. Hare Krishna. Herzlich willkommen. Gut. Für diejenigen, die später nachgekommen sind, heute sprechen wir darüber, wie Krishna ein Devotee anerkennt. Srila Prabhupada hat in der Erläuterung zu diesem Text sehr wichtige Dinge gesagt, und ich möchte noch einmal den Text und einige sehr markante Stellen aus der Erläuterung vorlesen. Es heißt, dass große Persönlichkeiten fast immer aufgrund des Leidens der allgemeinen Menschheit freiwillig Leiden auf sich nehmen. Das wird als die höchste Verehrungsmethode des höchsten Herrn angesehen, der im Herzen eines jeden gegenwärtig ist. Prabhupada zitiert aus der Gita: Jemand, der die Botschaft der Bhagavad Gita zu meinen Geweihten predigt, ist mir am liebsten. Und Prabhupada sagt weiter, man soll sich um das bemühen, was man niemals erlangen kann, indem man als Folge von Karma-Reaktionen im Universum auf- und abwandert. Also das ist Glück und Leid in der materiellen Welt. Man soll noch etwas anderes anstreben als Glück oder Leid. Man soll sich bemühen, Krishna bewusst zu werden. Wenn man versucht, Krishna Bewusstsein auf der ganzen Welt zu verbreiten, führt man die beste Wohlfahrtsarbeit aus. Der Herr ist mit solch einem Geweihten sehr zufrieden, und wenn der Herr mit einem zufrieden ist, was braucht man dann noch zu erstreben? Also wir werden hier in dem Text und in der Erläuterung darauf hingewiesen, dass es in unserem Leben darum gehen sollte, den höchsten Herrn oder Krishna zu erfreuen durch unsere Tätigkeiten. Das ist etwas, was ganz und gar dem materiellen Konzept des Lebens widerspricht. In der materiellen Welt bemühen wir uns darum, eine Situation zu schaffen, in der wir erfreut sind. Nicht? Der gewöhnliche Mensch strebt, ein Haus zu haben, wo er Einrichtungsgegenstände hat, Möbel, Fernsehen, eine Kassetten- oder Tonanlage, Stereoanlage, sagt man heutzutage, oder Quattro, die Symphonieanlage. Er versucht auf alle Fälle einen geeigneten Partner zur sexuellen Befriedigung an Land zu ziehen oder ins Haus zu ziehen und ist sehr bemüht, sich mit Bildern und Kunstgegenständen zu umgeben, um eben zufrieden zu werden. Doch dieses Konzept funktioniert nicht. In den Schriften heißt es, dass Glück und Leid durch eine eigene Dynamik kommen, nämlich durch die vorangegangenen Tätigkeiten. Man wird glücklich und man wird leiden, genauso wie man mit einer Kälte zusammenkommt oder mit einer Hitze. Sommer und Winter kommen nicht durch eigene Bemühungen herbei, sondern durch eine andere Arrangierung, durch die Gesetze der Meteorologie, soweit ich weiß, also Wetterkunde. Nein, einfach durch die Jahreszeiten. Nicht? Wir können das nicht beeinflussen. So ist es mit dem Glück und dem Leid, was in diesem materiellen Leben auf einen zukommt. Es muss kommen, so wie es kommt. Diese Arrangierung, Glück und Leid zu verändern, in die eigentlich das ganze materielle Universum verstrickt ist, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weiß, als ich auf der Insel Fehmarn lebte, hatte ich einen Kater, mein Lieblingskater, Schnurri, hieß er. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, in meiner Kindheit mochte ich sehr gerne Jojo spielen, das sind so Dinge, die so hochkommen, so eine Scheibe. Manchmal für Stunden habe ich nur Jojo gespielt. Und der Schnurri kam öfters dann dazu und ich hatte eine große Freude daran, ihn springen zu lassen nach dem Jojo, dem auf- und abtanzenden Schatten der Jojo-Scheibe, die er versuchte zu fangen. Aber natürlich gelang ihm das niemals, denn man kann nicht auf diese Weise etwas, also den Schatten, indem man den Schatten einfängt, hat man nicht die Substanz. So ist es auch mit unserem Leben. Wenn wir versuchen zu springen nach dem Auf und Ab der Emotionen, wir Glück haben wollen, leidvolle Emotionen vermeiden wollen, können wir nichts beeinflussen in unserem Leben. Wir springen nach dem Schatten und mögen dann statt Schnurri vielleicht Sudarshan heißen, nach dem Hari Bhakti Vilas werden bei der Einweihung auf die Initialen des Vornamens berücksichtigt. Aber wir haben nicht die Substanz allein, nämlich Krishna-Bewusstsein, durch das man wirklich zufrieden werden kann. Wir müssen es anstreben, in diesem Leben etwas zu tun, dass Sri Krishna sagt, dieser Devotee hat sich bemüht, mir eine Freude darzumachen. Wenn wir darauf unsere Aufmerksamkeit errichten, werden wir nicht dieses Glücks- und Leid-Drama machen, wo wir versuchen, wie in dem genannten Beispiel, das Auf und Ab in die Kontrolle zu kriegen. Der Kater wollte versuchen, das Jojo zu fangen, sodass es nicht mehr auf und ab tanzte. Aber das ging nicht. Es geht so nicht. So, hier ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Das Bhagavatam unterscheidet deswegen zum Nutzen der gesamten Menschheit die Substanz, das heißt Tara oder Essenz, darunter ist die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen und das ewige Königreich Gottes. Bhagavatam unterscheidet die Substanz von dem Geflimmer, wie Prabhupada manchmal sagt, der materiellen Welt im Schattentanz von Glück und Leid, der in der materiellen Welt auftritt. So, wie können wir zu der Substanz kommen? Wie können wir Sri Krishna Aufmerksamkeit erlangen? Ein Devotee hat einmal gesagt, dass Krishna eine sehr tiefe Persönlichkeit ist. Und dass es nicht sehr einfach ist, seine Aufmerksamkeit zu erreichen. Wenn man eine sehr tiefe Persönlichkeit denn? Reicht es nicht aus, diese Persönlichkeit einfach anzulächeln und dann lächelt sie zurück? Etwas oberflächliche Persönlichkeiten sind sehr leicht zu erlangen. Guckt jeder auf die Fensterscheibe, wer da ist. Dina Bandhu, der Zettel ist zu klein. Schwer lesbar. Muss kreativer mitdenken. Jetzt hat jeder auf die Scheibe geguckt. Wir wollten die Tür zu haben, damit die Aufmerksamkeit der Devotees auf das Thema gerichtet bleibt, was sehr schwierig ist in einer sehr hektischen Stadt wie Berlin, wo so viele Störfaktoren immer auftreten. Hast du das nicht gut gemacht? Bitte mach es besser. Nicht an die Tür, sondern außerhalb der Tür. Und groß, dass man es mit einem Blick versteht. Vielleicht sogar Dina Bandhu, vielleicht ein Lageplan sogar. Nicht? Die Devotees sind es gewöhnt, alles sehr direkt zu kriegen. Wie können wir mit Krishna Kontakt aufnehmen? Was sind Möglichkeiten, mit Krishna in Kontakt zu kommen? Was fällt euch ein? Wir chanten den heiligen Namen. Wir das Bhagavatam. Was machen wir damit? Wirklich, sündlich, eine Stunde am Tag, in der Theorie. Gebete zu den Devotees. Service. Wir versuchen zu verstehen, was Krishna für einen Mut hat. Was ist denn Mut? Wünsche vielleicht? Krishna zu verehren, so können Sie mit Krishna Kontakt aufnehmen. Gut, sage ich ja. Jetzt muss auch Radhadeva was sagen. Wie können wir. Ach so, Entschuldigung. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Also, sage ich ja. Hör zu, wenn ich das zu Ideen. Wie können wir mit Krishna Kontakt aufnehmen? Wir können über ihn hören, zum Beispiel in einer Bhagavatam-Klasse.
Ja, durch Gemeinschaft mit Gott geweiht.
Durch Gemeinschaft mit Gott geweiht. Wie funktioniert das?
Die erzählen ja.
Die erzählen immer was über Krishna. In der Theorie. Sehr oft erzählen sie auch andere Sachen. Man muss also zu den betreffenden Devotees gehen, die über spirituelle Dinge sprechen. Zum Beispiel? Also, das Wandern am Vergessen. Gebete sprechen. Predigen! Das kommt aber nicht von dir, Radhika. Wirklich? Sehr gut. Bin stolz auf euch. Krishnas Anweisung ausführen und auch Rohini Sutta Prabhus Anweisung. Ja, Radhadeva, du hast noch was? Lecture machen. Oh, ja, stimmt. Prima. Also, wir können mit Krishna Kontakt aufnehmen durch Versagen. Sehr gut. Sehr gut gesagt, Prima. Sita, hast du auch schon was? Muss noch nachdenken, ne? Denk doch noch nach. Ja. Ins heilige Darm fahren. Über den spirituellen Meister kann man Kontakt zu Krishna aufnehmen. Aber eine ganz schöne Sammlung. Durch den Tempelbesuch. Wie funktioniert das? Da ist direkt Krishna. Dann sitzt man sich auch entsprechend vor Krishna hin wahrscheinlich. Der Gott. Radha-Seva, heute quirlt das ja aus dir hervor. Ja. Was? Kirtan machen. So kann. Schau mal, das bist du die ganze Zeit, oder? Das kommt von dir. Ja. Gut. Sehr gut. Drei Punkte. Kirtan machen. So kann man also zu Krishna Kontakt aufnehmen. Da lacht einem das Vaterherz, nicht? Ja. Peter, jetzt hast du auch was. Ja, wir können Service machen zu Krishna. So können wir mit Krishna. Was machst du zum Beispiel, Peter? Ja. Gute Frage, nicht? Tanzen zum Beispiel, wie gestern auf dem Kudamm, das ist Service. Gut, Tulsi, was ist dein Punkt? Wie kannst du zu Krishna Kontakt aufnehmen? Wie bitte? Mal überlegen. Nandini, was ist dein Punkt? Sisigoni Daiki, Jai! Radha-Seva hat ihren vierten Punkt. Über Krishna Bücher schreiben. Sehr gut. Was für Bücher? Irgendwelche Art Bücher. Ja, so, Radhika schreibt die Bücher. Gut. Ist schon was gekommen, Tulsi? In diesem Vers, gut, danke schön, wir werden jetzt zum Thema kommen. In diesem Vers nun, wird gesagt, dass man Krishnas Aufmerksamkeit am schnellsten dadurch erreicht, dass man seine Anerkennung erlangt, nämlich dass man zu ihm predigt, über ihn predigt. In der Bhagavad Gita tauchen zwei entscheidende Schlüsselverse auf. Yaidang paraman guyam mat bhaktesh abhidasyati bhaktim mayi param kritva mami vaishyasya sanshaya. Für jemanden, der dieses höchste Geheimnis in Devotis erklärt, ist reines hingebungsvolles Dienen garantiert. Und am Ende wird er zu mir zurückkommen. Es gibt keinen Diener in dieser Welt, der mir lieber ist als er, noch wird es irgendjemals jemanden geben, der mir lieber ist. Deswegen ist das erste Vergehen, was man machen kann im spirituellen Leben, dass man reine Gottgeweihte schmäht, die den heiligen Namen verbreiten, die also predigen. Denn diese rein Gottgeweihten sind Krishna sehr, sehr lieb. Und wenn wir also ein Vergehen gegen Srila Prabhupada oder gegen überhaupt reine Gottgeweihte machen, kann Krishna das nicht tolerieren. Das heißt, er kann es tolerieren, wenn ein Vergehen gegen ihn selbst gemacht wird, aber nicht gegen seine lieben Devotis, die dadurch so lieb geworden sind, dass sie predigen. Prahlad Maharaj ist ein solcher Devoti und er drückt dieses spirituelle Kaliber eines reinen Devoti wie feucht aus. Naivod vije para duratjaya vai saranya vat virya gayana mahamrita masma chitha. O Beste der großen Persönlichkeiten, ne Shingadev, ich fürchte mich überhaupt nicht vor dem materiellen Dasein. Wo immer ich mich auch Alte, bin ich völlig absorbiert in Gedanken an deine Herrlichkeiten und Aktivitäten. Ich mache mir Sorgen um die Dummköpfe und Schurken, die ausführlichste Pläne machen, um materielles Glück zu erlangen und die ihre Gesellschaften, Familien und Länder erhalten. Voller Liebe mache ich mir Sorgen über sie. So, Sri Krishna, ist so erfreut und hat solch ein Vertrauen in diese Devotees, dass er ihnen eine besondere Kraft verleiht. Diese Kraft ist sehr wichtig für uns alle. Es ist die Kripa Shakti, die Barmherzigkeitskraft. Diese Kraft gibt er einem Devotee, der über diese Welt dann reist und den bedingten Seelen die Barmherzigkeit geben kann, sie vom materiellen Leben zu befreien. Es heißt so schön, Brahma kann ein Universum schaffen, aber ein reiner Gottgeweihter kann ein Universum befreien. Und das liegt daran, dass er eine bestimmte Kraft von Krishna bekommen hat. Diese Kripa oder Barmherzigkeitschakti. Das ist sehr rar, das ist sehr besonders. Und deswegen haben wir eine so hohe Achtung vor Srila Prabhupada, weil wir wissen, dass er uns über seine Repräsentanten diese Kripa-Shakti, die Barmherzigkeit-Shakti geben kann. Das geschieht jedoch dann, wenn ein Devotee aufwacht von der verdeckten Selbstsucht seines vielleicht noch materiell beeinflussten Lebens und dazu kommt, sich in der Mission von Srila Prabhupada und seinen Liebsten, seinen Repräsentanten zu beschäftigen. Sattvarupa Maharaj hatte hierzu einmal eine sehr interessante Betrachtung gegeben. Wenn jemand merkt zum Beispiel, dass er mit einer großen Persönlichkeit auf irgendeine Weise verbunden ist, wie kann er denn Kontakt zu dieser Persönlichkeit finden? Es ist ganz einfach, indem er die Mission dieser Persönlichkeit aufgreift. Sattvarupa Maharaj gab das Beispiel von Gandhi. Stellt euch mal vor, jemand ist mit Gandhi irgendwie verbunden. In Indien gibt es ja diese Großfamilien und da kann es leicht vorkommen, dass man rauskriegt, oh, ich bin ja ein Neffe oder ein Urneffe oder ein Urneffe wollte ich eigentlich nicht in dem Beispiel entfernen. Da muss man zu dieser Persönlichkeit, zu Gandhi hingehen. Was hatte Gandhi für einen Sinn? Ganz einfach, er wollte Indien von der Fremdherrschaft durch die Engländer befreien und mitmachen in der Mission. Dann kriegt man Kontakt. Dann kriegt man eine Verbindung. Oder sagen wir mal, ich möchte Jayadev näher kommen. Dann müsste ich mich auf seine Wellenlänge einstellen. Theater, Predigen durch Theater, das ist, glaube ich, sein Wunsch, seine Mission. Nicht? Und dann geht man. Es gibt in Deutschland ein Sprichwort. Nur mit demjenigen, oder mit dem ich etwas tue, habe ich etwas zu tun. Und ich habe mit dem Menschen etwas zu tun, mit dem ich etwas tue. So ist es, das ist ein Sprichwort, was von den Kamis gebildet ist. Es gibt nur eine Idee. Wenn wir einer großen Persönlichkeit näher kommen wollen, müssen wir unbedingt seine Mut und seine Mission, Mut hatte jemand gesagt, seine Mission verstehen und damit eine Verbindung versuchen zu erreichen. Nicht das Wissen, Goranga Priya weiß das sehr gut. Sie weiß, was für eine glorreiche Mission ihr glorreicher spiritueller Meister hat und versucht, dieser Mission zu assistieren. Deswegen Goranga Sutta Prabhu, der liebt das, weiß man auch außerhalb der Grenzen von Deutschland. Oder es gibt andere Beispiele von Devotees, die Mission aufgreifen und dann tun. Srila Harikesh Maharaj ist Srila Prabhupada sehr lieb. weil er Srila Prabhupads Mission ganz zu seiner eigenen gemacht hat, nämlich Bücher zu drucken und dafür zu sorgen, dass sie verteilt werden. Da muss ich auch unseren Rohini Sudha Prabhu, Srila Rohini Sudha Prabhu, möchte ich sagen, in diesem Kreis, wo auch Schüler dabei sind, sagen, Prabhupada hat einmal in Mayapur nach ihm verlangt. Er wollte ihm ein Geschenk machen. Er hatte gehört, dass er und auch Manida, ich glaube, respektive 523 oder 522 und 521 Bücher verteilt haben. Und er wollte ihm dafür ein paar Kartels, silberne Kartels, schenken. Und Rohini Sudha Prabhu sagte seinem DBC, er ist nicht da, weil er Bücher verteilen möchte. Und Prabhupada war dermaßen zufriedengestellt, weil er hatte das verstanden, die Mission des spirituellen Meisters, sich verbunden mit dieser Mission und ist ein Diener geworden. Das ist nicht einfach, weil man sich dabei sehr überwinden muss zum Teil, sehr, sehr hinter sich lassen muss. Aber das ist die Art und Weise, wie man die Mercy, die Barmherzigkeit bekommt, wie sie fließt. Wenn wir den Fluss in Gang setzen möchten in unserem Leben von Barmherzigkeit und des spirituellen Meisters, ist es wichtig, die Mission zu verstehen und ein Teil dieser Mission zu werden, assistieren in dieser Mission. Und dann haben wir die Verbindung und die Inspiration und vor allen Dingen, darüber haben wir gestern Morgen einen Vortrag gehört, die spirituelle Stärke, ohne die wir aufgeschmissen sind in unserem Kampf gegen die zahlreichen Hürden und Hindernisse auf unserem Pfad des spirituellen Lebens. Krishnadas Kaviraj hat einen wunderschönen Shloka gemacht. Wie ihr vielleicht wisst, war Krishnadas Kaviraj am Ende seines literarischen Schaffens fast erblindet. Er hatte größere körperliche Schwierigkeiten und er fragte einmal im Chaitanya Charitamrita, kommt diese Frage auf, wieso schreibe ich eigentlich? Wie klappt das? Wie geht das? Dass so einer, der so durchs Alter eingeschränkt ist, dieses wunderbare, ich kann mich ja an gar nichts erinnern, sagt er. Nicht? Und wie ihr wisst, das Chaitanya Charitamrita ist voll mit Shlokas aus den verschiedensten Schriften. Ich kann mich ja eigentlich, könnte das ja gar nicht sein. Wie kommt es, dass ich diese ganzen Dinge erinnere über Chaitanya Mahaprabhu? Und er kommt dann zu der Schlussfolgerung, dass das Barmherzigkeit ist. Er sagt, im Alter ist mein Pfad schlüpfrig. Ich rutsche leicht aus. Deswegen bitte ich die Heiligen um den Spazierstock ihrer Barmherzigkeit. Oder Mahamudi Prabhu, wenn Krishna Chaitanya Prabhu ihn hier sehen würde, würde er stolz auf seinen Schüler sein, dass er diese Mission der Deity Worship so nice macht. Nicht? Ja. So, auf diese Art und Weise, das ist jetzt der Punkt, die Mission, dann kriegen wir auf unserem schwierigen Pfad einen Stock, an dem wir uns halten können, den Spazierstock der Kripa, der Barmherzigkeit. Und so wird unser ansonsten schwieriger Pfad leicht zu uns, bekommen wir leicht durch die schwierigen Windungen des materiellen Lebens hindurch. Das materielle Leben wird als Sangsala beschrieben, als ein loderndes Waldbrandfeuer, was automatisch einsetzt. Auf unseren Reisen kommen Gurgopal und ich oft nach Istrien. Da sehen wir manchmal kilometerlange Züge, Landzüge von verbrannten Bäumen. Istrien liegt da. Ist ein Teil von Kroatien, liegt an der Adriaküste. Und Da sieht man manchmal diesen Waldbrand, der stattfindet. Auch bei Split habt ihr vielleicht gesehen, Hadeb und Ari Balabas. Der Hang, der da hochging, war einst mit einem schönen Pinienwald bewachsen. Aber da ist dann ein Waldbrand ausgebrochen, der da gekommen ist. So, sehr oft ist es so, dass es keine Ursache für diese Waldbrände gibt. Öfters ist es auch, dass jemand ein Feuerzeug da rein wirft und die Sonne knallt drauf und dann explodiert es und so weiter. Aber des Öfteren ist es so, das ist einfach sehr heiß da und sehr trocken und vielleicht fällt ein Stein auf den anderen und pumpt dann plötzlich und schon entfacht sich das. Nicht? Also, oder irgendwas anderes. So ist es mit dem materiellen Leben. Dieses Waldbrandfeuer des Leidens und Sufferings findet automatisch statt. Man kann nichts dagegen machen. So, deswegen brauchen die Devotees, müssen die Devotees freiwillige Feuerwehr spielen. Die bedingten Seelen sind in diesem Waldbrandfeuer völlig versunken und kämpfen darum. Manchmal ist es so, dass Prabhupada, also die Devotees müssen ein bisschen Mitleid haben. Wenn sie nicht dieses Mitleid selber aufbringen können, was eben ein bisschen schwierig ist manchmal, wenn man von verdeckter Selbstsucht geplagt wird, wie es eben sehr oft im bedingten Leben der Fall ist, sollten wir zumindest verstehen, dass wir uns in die Mission unseres spirituellen Meisters einklinken müssen. Was ist Mitleid? Und wie entsteht Mitleid? Ich würde gerne mal fragen, was ihr hierzu für Ideen habt. Ich glaube, Mitleid entsteht sehr leicht bei einer Person, der man sich nahe fühlt. Nicht? Wenn beispielsweise die Kinder zappern, schnupfen und husten und dergleichen, dann denkt man, ach Mensch, die armen Kleinen. Mensch, und so, oder wenn die Schüler sagen, das kennt ihr nicht, dieses Leid, Mitleid. Oder wann entsteht Mitleid? Wie seht ihr das? Aus Verantwortungsbewusstsein wird es geboren. Indem man die Situation vom anderen versteht.
Ja.
Man hat eine ähnliche Situation durchgemacht. Ja, wenn man sich zurückerinnert an die alten. Ja, und man kann sich damit identifizieren. Das stimmt. Ja, und man weiß, es ist in dem genau demselben, um in deiner Sprache zu sprechen, Ding drin, ne? Wie man es vorher war. Und dann Mitleid taucht auf, indem man sich selbst zurücksteckt. Durch Demut. Durch Zuneigung. Gornitai wollen uns etwas sagen. Es klingelt vom Altar her. Gornitai sind unglaublich mitleidsvoll. Man muss etwas geben können, sonst kommt es einfach nicht Mitleid. Radha-Seva. Durch Liebe, genau. Langsam beginne ich mich zu wundern. Du denkst richtig mit, glaube ich, oder? So. Lieber keine Fragen stellen. Durch Liebe, genau. Sehr gut. Wenn man radikal liebt, dann will man auch für sie was tun. Richtig? Ja. Ja, mal, das ist die ganze Zeit. Ehrlich nicht? Irgendwas? Also, ja. Gut. Ich glaube. Gut, also Mitleid, wir haben eine schöne Sammlung. Ich habe einmal eine Definition gehört, die für mich sehr bedeutsam war. Man denkt erst einmal über die Leiden des anderen. Man muss über sie nachdenken, man muss das verstehen. Srila Prabhupada war oft in dieser Meditation und sah ihn manchmal so. Und er sagte später dann dazu, dass er über die Leiden der bedingten Seelen nachgrübelt. Wie das jetzt zustande kommt, was sie machen und so weiter. Und so hat er dann, dann kommt die nächste Stufe, dass man den Wunsch hat zu helfen. Das ist sicherlich Zuneigung nötig, nicht? Man kann ja sagen, schön, dass es ihm dreckig geht. Das ist ja durchaus bekannt, diese Mentalität. Und mir nicht, nicht? Das ist ja eine sehr bekannte Psychologie der bedingten Seele. Man muss also sehen, dass man etwas dagegen machen möchte. Und dann muss man arbeiten, um tatsächlich etwas zu tun. Das muss nicht bei den Vorhaben sein, sondern man muss in die Gänge kommen. Nun, ich fand eine sehr wichtige Antwort von einem Devote hier relevant. Er sagt, ein bisschen Zuneigung muss da sein, sonst kann man sich um die Person nicht kümmern. Man kommt nicht über diese Schwelle hinweg. Zuneigung zu den bedingten Seelen ist etwas, was man üben muss. Man muss eine spirituelle Sicht haben. Man darf nicht den Körper sehen, sondern muss versuchen, die Seele, das Teil Krishna zu sehen. Und man muss nachvollziehen, dass Krishna sie sehr gerne hat. Geht es euch manchmal so, wenn ihr, sagen wir mal, man hört, dass eine Person mit einer Person verbunden ist, die man sehr gerne mag? Dann hat man sofort eine Zuneigung. Manchmal kommt es vor, dass ich zu Leuten beispielsweise predige und die sagen mir dann errötend, du, ich habe jetzt eine Freundin oder ich habe einen Freund. Und sofort ist es ein Anliegen. Die Freundin möchte ich mal kennenlernen oder den Freund auch, denn ich kenne dich ja gut. Und sofort hat man eine wohlwollende Haltung dem Freund oder der Freundin von der Person, die man kennt, gegenüber. So ist es auch, wenn man zum Beispiel eine Person gerne macht, dann ist man sofort, ich sehe das immer bei meinen Schülern, die sind immer sehr respektvoll zu meinem Bruder, der Schwierigkeiten hat, oder meinen Eltern, nicht, besuchen die manchmal und versuchen, denen auszuhelfen und das beurteilen leben. Nicht, weil sie haben eine Zuneigung, sie sehen da als eine Verbindung zu der Person, zu der sie eine Zuneigung empfinden. Und das fällt ihnen leicht, auch für den eine Art von Zuneigung zumindest zu verspüren. So müssen wir darüber nachdenken, wenn wir ein bisschen, wenn wir predigen wollen, dass die bedingten Seelen ja verbunden sind mit Krishna. Zu Krishna haben wir eine natürliche Zuneigung. Das hat jedes Lebewesen. Und so, wenn wir jetzt aber jemanden sehen, als Tenor oder als Opernstar oder Bankdirektor oder Striptease-Tänzer, wenn wir ihn also entsprechend der äußeren Bezeichnung sehen, dann fällt es uns nicht sehr leicht mit dem Kontakt zu haben. Sieht, dass jemand zwischen der Bewusstsein würdig und diesen bedingten Seelen hilft. Er ist so beeindruckt, heißt es im zweiten Kanto des Bhagavatam, dass er sogar die Hand schüttelt mit einem Prediger des, der Bhakti-Tradition. He shakes hands. Sehr ungewöhnlich, nicht? Wir, normalerweise ist Namaste, nicht? Aber Krishna macht so persönlich, dass er ihn greifen will. Auch in Indien so. Normalerweise ist das respektvolle Namaste, aber wenn man Leute sieht, die sehr nahe sind, dann packen die sich mit beiden Händen so an, nicht mit einer, ja, sondern Und beide umschließen sie sich. Krishna schüttelt die Hände des Mittelfeldigers. So macht er den. So beeindruckt ist er durch diese Tätigkeit. Und wir mögen ganz gewöhnliche Menschen sein, die keine großen Fähigkeiten haben, die keine großen Talente besitzen. Wir können jedoch von Krishna Anerkennung finden, wenn wir uns ein bisschen bemühen, seine Mission zu verbreiten. Srila Prabhupada gibt das Beispiel von einem unbekannten Farmersjungen, Bauernlümmel, nicht, oder Bauernburschen. Wenn der in einem Krieg sich einsetzt und sein Land verteidigt vor den Aggressoren, dann wird er anerkannt, kriegt ein Bundesverdienstkreuz. Bundesverdienstkreuz? Oder wie Georg Thomala. Georg Thomala ist ein einfacher Mann im Grunde genommen, wenn man ihn kennt. Kommt aus einfachen Verhältnissen. Aber er hat der deutschen Nation das Lächeln zurückgegeben und das Lachen zurückgegeben nach dem Krieg. Als Komiker aufgetreten. Sich sehr dafür eingesetzt. Hab mir mal gesagt, er wollte eigentlich immer Schauspieler sein und einmal aber seine Eltern wollten das nicht und der Staat wollte ihn in den Krieg haben, also einbeziehen. Dann hat er einmal eine Blinddarmoperation gehabt und hatte, als es zugenäht wurde, hat er in die Wunde so Streichhölzer reingetan, sodass sie nicht zuheilen konnte. Und dann hat er auch sich manchmal absichtlich verbrüht, damit er nicht in den Krieg ziehen musste, sondern Schauspiel studieren konnte auf dem Krieg. War so da fixiert. Und jetzt war sein 80. Geburtstag und da hat Helmut Kohl ihm persönlich schnell ein Telegramm geschrieben, aber ein persönliches Telegramm mit seiner Handschrift. Nicht vom Weg bisher, weil toll, ich habe ihre Filme gesehen, der Pauker und diese Sachen, war total, das hat mich sehr ermutigt, gar nicht halt. Nicht so, das ist ein einfacher Mann, aber er hat etwas getan, als Schauspieler die deutsche Nation zum Lachen zu bringen mit seinen blöden Witzen, nicht? Das ist ein weltliches Beispiel, da würde ich damit sagen. So, auch mit seinen nicht spirituellen Witzen, würde ich lieber sagen. Das ist im Grunde genommen, was auch wir tun können. Wir sollten uns bemühen, Krishnas Anerkennung zu finden. Was tun wir für Krishna? Krishna tut alles für uns. Was tun wir für ihn? Wenn man diesen Schritt machen kann im Leben, ein enthusiastischer, barmherziger Prediger zu werden, oder einfach mitzuhelfen, dann haben wir es erreicht in diesem Leben. Dann ist Krishna schenkt seine Anerkennung. Prabhupada sagte einmal, man solle nicht nach Vrindavan gehen und hinter irgendwelchen Büschen Krishna suchen. Bist du? Und so weiter. Sondern man sollte etwas tun, sodass Krishna ein Devotee anerkennt. Und auf diese Weise die Mercy des Herrn erlangt. Das ist unser Weg. Was sagt ihr dazu? Meint ihr, dass wir in Berlin mehr predigen können? Habt ihr von der Anregung von Rohini Sutta Prabhu gehört, dass jeder Devotee in der Woche ein Buch verteilt? Am Tag, oh ja, sorry. Guck immer zu Goranga Priya, aber die weiß das genau. Jeden Tag. Jeder Devotee, jeden Tag ein Buch. Und wenn es nicht klappt, dann in der Woche ein Buch. Aha, ich sollte BWT eine Spende geben. Nicht, wenn wir so ein bisschen daran denken würden, wie können wir diese Bücher, die wir ja gerne mögen, wir lesen sie ja. Diese Bücher sind unser, haben uns inspiriert und wir wissen, dass sie uns weiter inspirieren können. Wenn wir das zum Beispiel verteilen, wie viel Nutzen wird da gemacht? Oder wenn wir einkaufen gehen oder zur Schule gehen, wenn wir eine Einladungskarte zum Tempel geben, müssen wir erstmal sehen, dass wir regelmäßige spirituelle Programme in den Tempeln haben und dass da auch eine Struktur da ist, dass die Menschen begrüßt werden, wenn sie zum Tempel kommen, dass sie Prasadam bekommen, die Bodhis da sind, die predigen können. Das ist auch wichtig. Wir müssen es so schaffen, auch in dieser Stadt Berlin, dass wir alle irgendwie teilnehmen an einer Predigeraktivität. Und das muss uns einzeln bewusst sein, dass das für uns eine Notwendigkeit ist im Leben. Das muss uns klar sein. Und dann können wir gemeinsam, können die Bodhis unter sich gemeinsam die Bereiche auffüllen, indem die Bodhis Verantwortung übernehmen. Das mache ich, das mache ich, das mache ich. Und dann kann man es koordinieren und dann können wir etwas machen. Berlin ist solch ein Predigerfeld, wenn man da nur durchreist. Und gestern sind wir noch spät über den Kuhdamm gefahren. Da haben wir gesehen, fast wären wir aus dem Auto rausgestürzt und hätten versucht, uns ein paar Leute zu schnappen. Nicht so. Also nicht. Ich habe mal kurz dran gedacht, aber dann war es schon ein bisschen spät und überhaupt war gar keiner Gedanken vertieft. Aber ich habe dann auch gedacht, was ist das denn Potenzial? So wie alle, wir mögen nicht besonders talentiert sein, wir mögen nicht besondere Genies sein. Ich glaube, kein Gentleman oder keine Lady denkt dies von sich selber. Aber wir können etwas tun, wo wir versuchen, den anderen etwas zu erwerben, zu nutzen, zu erleben. Und wenn, wie heißt es hier, der Herr ist mit solch einem Gottgeweihten sehr zufrieden, und wenn der Herr mit einem zufrieden ist, was braucht man da noch zu erstreben? Dann ist es geschafft, dann sind wir durch. Aber wenn wir uns selber zufriedenstellen wollen, sind wir wie dieser Kater, der versucht, nach den Schatten zu machen. Wir können das nicht beeinflussen, unser Glück und Leid, durch den Versuch, das zu machen. Denn das kommt durch unser Karma. Das kommt automatisch. Wie ein Gerichtsentscheid. Der kommt, den muss man einfach akzeptieren. Also, beim Gerichtsentscheid kann man noch in die Widerrufung gehen. Und noch zum, aber die Karma-Sachen, das ist endgültig, da wird auch gar nichts drüber geredet. Mit den Naturgesetzen. Das Einzige, wo darüber geredet ist, wenn man von einem Heiligen verflucht wird, dann kann man, wenn man Mercy nochmal kriegt, dann schränkt er den Fluch ein. Aber damit haben wir nichts zu tun, wir leben nicht in diesem Zeitalter, wo so powervolle Brahmanas, wie Vashishta und Vishwamitra, da ihre, die haben oft, sind sehr temperamentvoll, die haben oft. Also unter Vaishnavas gibt es keine Sprüche, das ist ruhig. Gut, Hare Krishna, ich bin damit am Ende gekommen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, diesen Punkt klar zu machen. Und ich einen Eindruck hinterlassen habe im Herzen der einzelnen Zuhörer und Zuhörerinnen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Vato.
Ja.
Ja, ich habe nicht, wenn wir den Weg gehen, aber ich meine, das ist ein bisschen, Ja. Srila Prabhupada hat einmal etwas Interessantes dazu gesagt. Er hatte diese Bhagavad Gita as it is genannt, wie sie ist. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Nicht etwa einem Absolutheitsanspruch oder einem arroganten Motiv oder einem Motiv, wo man nicht zum interreligiösen Dialog neigt, sondern weil diese Bhagavad Gita die Votis Krishna, Menschen inspiriert hat, etwas für Krishna zu tun. Krishna in der Bhagavad Gita gibt eine bestimmte Schlussfolgerung von seiner Lehre. Und es geht ja dazu, dass es gibt. Nun, viele Kommentare der Bhagavad Gita haben diese sehr eindeutig im Sanskrit sehr eindeutigen, im Originaltext sehr eindeutige Schlussfolgerung nicht erreicht. Nicht? Dann lesen Leute die Bhagavad Gita für tausende von Jahren, aber kommen nicht auf die Idee, sich das schnell hinzugeben. Da muss denn doch etwas verkehrt sein an diesem Bhagavad Gita. Wenn jedoch Bhagavad Gitas da sind, und vielleicht gibt es die, wo sich Menschen Krishna hingibt, eben mit einem leicht anderen Verständnis, hat ein Devotee damit keine Schwierigkeit. Sie akzeptieren zum Beispiel unter dem Vaishnavatum, wie soll ich mich ausdrücken, hier Sampradaya, ja, unterschiedliches bringen, und die religiöse Toleranz Prabhupadas gegenüber anderen Religionen geht auch sehr weit. Er sagt, mein Ziel ist es nicht, Christen zu Hindus zu machen oder Muslims. Die Christen sollen einfach die Regeln befolgen und dann gute Christen werden. Ich weiß, dass wir in diese sehr viele Leute denken, die Hare Krishna-Bewegung ist intolerant, weil es liegt einfach daran, wir leben im Kali Yuga und es gibt so viele falsche Interpretationen. Also objektiv falsche, nicht subjektiv, dass Prabhupada oft sehr heftig gesprochen hat. Man liest ja in den Büchern oft solche Titel wie Schurke, also Niedkopf und alles Mögliche liest man da, nicht? Von diesen fast so Kraftausdrücke, nicht? Schurke ist schon ziemlich heavy. Halunke ist schon ein bisschen besser, nicht? Aber das ist vom Prabhupada, so werden diese Worte gewählt, nicht aus Aggressivität, sondern weil es einfach so gegen diese Unwissenheit, die Leute so verführt, ist das eine Art mitleidsvolle mitleidsvolle Ärger, nicht? Ein Milosgnev, nicht? Milos Gnev? Compassionate Anger. Ja. Yeah. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Du bist doch philosophisch, Pato. Sehr gut. Ja, achso, du sprichst nicht andere Kommentare, sondern vom Prabhupada, ja. Vielleicht wollen sich viele Leute nicht hingeben, Bato. Klingt das, klingt das bekannt für dich? Und dann haben sie eine andere Meinung. Das gibt es auch in der Tempelgemeinschaft. Es gibt hier viele Meinungen in Berlin. Wir hatten einen Brainstorm gehabt, wo wir so die, jetzt haben sie auf 46 Punkte, die die Votis nicht gut finden an Berlin. Und wir fanden auch gute Verbesserungsvorschläge, die variierten. Manche sagten, mehr Heilung und Ayurveda ist die Lösung. War ihre Meinung. Das ist ganz natürlich, dass Individuen verschiedene Meinungen haben. Ja. Aber wir sollten bei diesen ganzen Meinungen dazu kommen, nicht zu vergessen, spirituelle Lösung für materielle Probleme. Wir müssen nach vorne gehen und Krishna anfangen, Krishna mehr dienen. Jeder einzelne Devote für sich. Dann wird es leichter werden. Gut. Konrad. Ja. Ja. Ich glaube, es ist Anhaftung. Ja, man wird das einfach. Ich habe dazu eine interessante Verwirklichung gemacht. Ich war immer so revolutionär eingestellt in meinem weltlichen Leben. Ein unverbesserlicher Weltverbesserer. Nicht? Und verkehrte so in so bestimmten Kreisen. Protest, Politik, Kunst und Kultur und so weiter. Und das hat mir meinen Schlaf immer gekostet. Und in der Nacht war das war alles im Nachtleben, Nachtaktivitäten. Und dann habe ich, als ich ein Devotee wurde, als junger Devotee gedacht, ich hab's geschnallt, die werden es auch mitkriegen. Und bin immer zu denen hingegangen. Und habe immer diese gleiche Reaktion aus Anhaftung an diese Kreise. Die gleiche Reaktion gekriegt wie du. Dann weiß ich noch, diesen einen Tag, da hat es bei mir Klick gemacht. War gerade wieder so bei Leuten, die so begangen, so Weltverbesserer. Nicht? Ich habe den versucht, jetzt die Bhagavad Gita rein zu, also, wie sagt man, zu verteilen. Und das war nicht so einfach. Und ich habe immer gesagt, Bewusstseinsveränderung müssen wir. Du kannst alle äußeren Umstände verändern, aber wenn das Bewusstsein nicht verändert ist, ist Streit auch in deiner neuen Staat, deinem idealen Freistaat. Nicht? Und der hat dann immer so argumentiert gegen diesen Punkt und konnte nicht verstehen, warum sieht er das nicht? Das ist doch so klar. Plötzlich tippte mir jemand an die Schulter und ich drehe mich um und sehe so ein altes, rutschiges Umilein da stehen. Und sie sagt, haben Sie die Bhagavad Gita? Was? Nee, da hatten wir nicht die Bhagavad Gita. Sorry, das war. Haben Sie die Upanishaden, hatte sie gesagt. Die Upanishaden. Das kennen so die älteren Generationen auch in Deutschland. Und ich hatte die Ishopanishad, die hatten wir gerade gedruckt. Und dann sagt die Omi mir, wissen Sie, das war in Hamburg. Von Bremen hat mich ein Freund von mir angerufen, dass manchmal so Leute in der Stadt sind, die die Upanishaden verdanken. Konrad, bist du aufmerksam? Mein Blick ist da. Gut. Ja, und ich gehe jetzt, und der hatte mir gesagt, dass die auch manchmal, dass die in Hamburg einen Tempel haben. Und ich versuche jetzt schon seit 2 Monaten jemanden zu sehen. Und sie sehen mir so aus, als hätten sie die Upanishaden. Mein Freund hat sie gelesen. Ist auch so ein alter Nase, so mit 70 Jahren. Und ich war so gerührt. Die hatte so viel Entsagung gemacht, das Omi-Leinchen, um diese Upanishaden. Und dachte gleich, die ist Upanishad. Und ich habe so viele Freunde, können Sie mir bitte 20 davon geben? Ja, aber Sie haben doch niemals das Geld dafür, habe ich dann gesagt. Doch, doch. Und dann hat sie das, für ein Buch hat sie 10 Mann gegeben. Das ist viel für so eine Omi-Leinchen. Da wusste ich, es ist nicht der äußere, die äußere Sache, die äußere Hülle, und man braucht da jetzt nicht so angehaftet zu sein. Aber ich würde trotzdem versuchen, die Freunde, weil die haben eigentlich manchmal einen leichteren Zugang, weil schon mal Zuneigung da ist und Interesse. Was machst du denn jetzt in deinem Leben? Fragen die. Hast ja gar nicht mehr schwarze, lange Haare. Sagen die, was ist los? Hast du die jetzt blond gefärbt oder was? Nein, mit Natura. Also, das kannst du unter diesem Weg, so über die Haarfärberei einsteigen. Ne? Ja. Ja. Ich habe sehr viel natürlich darüber nachgedacht. Ich habe 2 Antworten gefunden. Prabhupada hatte einmal gesagt, dass selbst als Krishna auf der Erde war, wenige ihn sehen konnten, weil wir hier in einem Gefängnis sind, wo sich die Seelen Krishna von Krishna abgewandt haben. Und in einem Gefängnis findet man keine guten Bürger. Das ist Prabhupadas Antwort auf diese Frage, warum es so wenig Devotees gibt. Zur gleichen Zeit ist mir aufgefallen, als Prabhupada gepredigt hat, hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja. Und es kamen viele, viele Leute, die einen Kontakt mit den Devotees suchten. Und die haben sich zur dermaligen Zeit ziemlich unkonventionell verhalten. Wenn man so alte Videos sieht, es gibt diese wunderbaren Videos, Images of Srila Prabhupada. Haben Sie das in unserem Berliner Tempel? Wirklich mal ausleihen und anschauen. Da sieht man die Beginne der Devotees. Das ist so von 66 bis 77 aufgenommen. Sehr, sehr nice, wie Srila Prabhupada. Ich habe mir neulich so eine angeguckt in Hamburg, so ein Video, und einfach die Devotees, unmöglich, habe ich gedacht. Die waren also so wie junge Bagdads, ne? Also alles so richtig schön fanatisch und so, also so wieder nicht schön, so, manchmal nicht so schön, so richtig unschön fanatisch manchmal und solche Sachen. Wie es halt junge Devotees sind, die sich da losreißen wollen von der Matheenwelt, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, in die Berliner. Als ihr so jung wart, wart ihr alle auch wahnsinnig fanatisch. Also nicht für die andere belächeln. Bitte schön. Nicht ein Video von mir sehe, wie ich als junger die Woli habe. No, den wird ja nicht jetzt auch über den Weg gelaufen sein. Schlimmer Kerl. Nicht? Und Das sieht man also natürlich auch auf den ersten Videos, nicht? Jung und ausgereift, keine Ahnung von nichts und so weiter. Aber trotzdem waren die unglaublich anziehend. Und es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, glaube ich. Und ich möchte euch hierzu, weil wir haben die Berliner Atmosphäre, wo die sich alle so für Psychologie interessieren, eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einmal ein altes Kloster, was nicht mehr besucht war. Es waren nur 4 alte Mönche, die noch gerade da ihre Routine schoben. Bis eines Tages eines der Mönche einen Eremiten im Wald aufsuchte, um zu fragen, was können wir tun, damit mehr Zulauf ist. Das stirbt aus, unser Kloster. Und der Eremit sagte, oh ja, sind schlechte Zeiten, Kali Yuga, und fing an zu weinen. Und dieser erste Mönch, dieser erste Sannyasi, wollte dann auch, wollte halt Trost haben, und jetzt fing er auch noch an zu weinen. Und dann fing er auch an zu weinen, und schwierige Zeiten, weinen, ja, schwierige Zeiten. Lust und Unwissenheit haben das Zepter übernommen. Ja, Lust und Unwissenheit haben das Zepter übernommen. Und so weiter. Und sie weinten. Und so. Am Ende sagte der Eremit dann, aber ich glaube, dass einer von euch etwas Bedeutendes tun wird. Ja, werden, fragte der Sannyasi Jesus. Keine Ahnung, sagte der Eremit. So, dann kam er also zurück und die alten anderen Brahmacharis oder Sannyasis, waren nur 3 da, sagten, oh, was hat er gesagt, der Eremit? Hat er die Lösung gegeben? Und wir haben nur geweint. Also es war nicht die Lösung da. Alles, was er sagte, ist, dass einer von uns mal etwas Bedeutendes für Krishna tun wird. Sagten die, wer könnte das denn sein? Er wusste es nicht. Ab dem Tag veränderte sich die Atmosphäre unter den Mönchen. Die dachten, die spekulierten, oh, vielleicht wird Govinda das derjenige sein, der etwas Besonderes tut. Aber Govinda ist doch schon viel zu alt. Aber trotzdem, er kann gut in den Schriften lesen. Oder unter Umständen vielleicht Vishnu Dutada. Vishnu Dutada ist auch schon klapprig und er ist ein bisschen schon jetzt so beharrt immer auf dem Punkt. Ja. Aber Vishnu Dutada ist auch wahnsinnig entschlossen. Den alten Knaben wirst du vielleicht nicht drum. Also vielleicht nicht nur du. Oder vielleicht ich. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Und so fingen die an, sich ein bisschen zu respektieren. Sie fingen an, miteinander zu reden wieder. Sie fingen an, etwas gemeinsam zu unternehmen, zu predigen mal gemeinsam. Sie fingen an, nicht immer auf der mentalen Ebene miteinander zu sein, sondern mal was für Krishna zu tun. Und dadurch veränderte sich die Atmosphäre. Wir berichten das in einmal ein junger Mann mit seiner Freundin da in der Nähe vom Kloster sich so ein bisschen picknickmäßig aufhielt und der war dann angezogen, oder ist er im Kloster, lass uns mal sehen. Och nö, sagte die Freundin, das Kloster ist hier, der Picknicktafel, ich will mir das jetzt mal anschauen. Und er ging dann da und war so angetan von der Atmosphäre, dass er sagte, da komme ich gleich am nächsten Wochenende nochmal vorbei. Und das kam dann mehr. Ich muss dir sagen, die Art und Weise, wie jemand angezogen ist, ist sehr mysteriös. Es ist nicht immer nur die, oder ist meistens nicht die besseren so Argumente oder so. Dieses Moment, wo man sagt, ah, das interessiert mich, ist etwas ganz Subtiles. Tatwa hat darüber mal gesprochen. Und zwar war es so, er hatte uns auf diesen Europa ist kein Hiroshima oder Europa soll kein Hiroshima sein, ein Predigertreffen am Reichstagsgebäude. Wir haben uns getroffen, wir haben Prasadam verteilt, wir waren mit, damals hatten wir auch eine Busparty gehabt, sind durch Deutschland gebusselt und haben viel gepredigt im Festival. Wir waren jedes Wochenende an einem anderen Festival. Wir hatten eine richtige Kochanlage. Wie hieß er noch? Unser Radaraman war immer der Koch, hat alles gemanagt und sehr gut gemacht. Oh, den konnte man in stürmendes Orkan reinstellen. Der hatte noch den Fassadam gekocht, wie gesehen. So war der. Und wir waren dann und haben verteilt. Und ich hatte da auch verteilt. Und da war so eine Linie von 50 Leuten. Wie sagt man die Linie? Schlange, I'm sorry. Eine Schlange von 50 Leuten. Und Tatwa kam, war ich schon das dritte Mal, hat er sich schon angestellt gehabt und kam. Und er war so dankbar, da habe ich ihn mir kurz beiseite genommen oder ich stand da so, und ich habe gesehen, der ist angezogen irgendwie. Und dann war er so dankbar und hat gesagt, kann ich dir eine Zigarette anbieten? Hat er eine selbstgedrehte. Hat er, glaube ich, so ein bisschen verheißungsvoll geguckt, nicht? Das ist also doch eine ganz besondere Seite. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber er hat mir gesagt, ich habe ihn einfach angelächelt und mein Liebeck so gehabt und gesagt, danke, ich habe was Besseres. Das war jetzt nicht Predigen über Nikotin und Nikotinverzicht und irgendwas, war einfach nur so eine Bemerkung, die hat man sich auch nicht überlegt und so weiter. Und er hat gesagt, das ging ihm nicht aus dem Kopf. Das ist, der hat was Besseres. Das muss ich jetzt kennenlernen. Nicht? Weil ich hatte in dem Augenblick das auch gespürt. Ich hatte da keine Anziehung zu der Zigarette. Nicht? Und hatte wirklich das Gefühl, das scheint nicht besser. Also es war ehrlich, nicht einfach rhetorisch so. Oder wie ich gekommen bin zum Krishna-Bewusstsein. Ich kam aus einem ganz anderen Elternhaus. Also das war so grundverschieden, meine Erziehung, zu dem, was die Devotees so gemacht haben. Ich habe einfach gedacht, ich war deswegen total schüchtern. Also ich war sonst nie schüchtern, aber da, ich konnte mich einfach nicht, weißt du, ich saß so in der typischen Körpersprache, die Verteidigung angibt, nicht? So da. Also das Bild von, wer hat das angesehen? Habe ich mich in die andere Richtung umgedreht, also als anti-autoritär denkender Mensch. Ne? Und ich weiß noch, dann hat er da so autoritär gesprochen. So richtig. Wer nicht Krishna bewusst ist, ist halt nicht besser als ein Tier. So bin ich hier gelandet. Das war meine intellektuelle Reaktion. Ein hoher Sitz für jemanden, der wohl was Besonderes, der denkt, er ist was Besonderes. Nicht? Und also schlimmer ging es gar nicht, Hari Balaba. Schlimmer ging es nicht. Und wenn man zu den Frauen gesprochen hat, haben die gesagt, Haribo, ich habe was zu tun. Wo bin ich hier gelandet? Kann man nicht mal kommunizieren? Schlimmer ging es gar nicht, wirklich. Aber da war so eine Atmosphäre. Die waren befreundet, die mochten sich. Das war das hier zusammen. Da habe ich einfach gedacht, also das ist beeindruckend. Die sind so anders und muss ja sein, wie fühlst du dich denn mit deinem Bittergewand auf der Straße, dann muss ich natürlich schlimm sein, wie jeder einen anguckt. Ach, das macht nichts, du. Prabhupada hat gesagt, wir sollen chanten in traditioneller Kleidung. Und das war Die Devotees, dann haben die zum Beispiel, manchmal waren die so drin, und dann gechannt, und plötzlich hat dann der eine angefangen, in so einer Rockmelodie zu singen, die jetzt nicht imitieren, Madhavananda, we are going back to God, yeah, so wie die Doors, nicht? Der war also Doors-Fan vorher gewesen, Jim Morrison und so, nicht? Und hat dann ja gut, das ist alles crazy, wie die da getanzt haben mit Medanga und so, und dann diese englische Melodie und diese englischen Song, nicht? Also das war ein bisschen zu hart auch schon für mich. Und trotzdem, da war eine Atmosphäre unter dem. Dass wir als Devotees lernen zu kooperieren. Ein bisschen duldsam zu sein. Einfach mal, dass wir theoretisch akzeptieren, es gibt auch andere Meinungen als meine eigene. Gibt es. Nur theoretisch. Meine ist nicht immer die beste. Oder ist einfach anders als. Das kann ein anderer nicht so sehen. Wenn wir so anfangen, das zu tun, dann werden wir sehr attraktiv werden. Es gibt eine psychologische Feststellung, dass religiöse Menschen oft das Bedürfnis fühlen, sich abzukapseln. Zum Beispiel Muslims von den Christen. Das geht. Die sind im gleichen Dorf und da bestehen Fäden. Ich lese jetzt gerade über diese Israel, The Druze and Krishna, sehr interessantes Buch. Da gibt es richtig Fäden. So, die Punks bekämpfen die Schwarzen, glaube ich. Skinheads. Sieht ähnlich aus, aber ist doch ganz anders. Die Hertha Fußballfans gehen gegen die Münchhausener oder wie die heißen, nicht? Fußball, Club-Eliten da. Und das ist dieses Supply. Nun, es wird aber gesehen, dass Religionen auch das haben, gegeneinander. Nun wird es interessanter. Es wird gesehen, dass Menschen innerhalb religiöser Bewegung, innerhalb der eigenen, sehr intolerant sind über die anderen. Schau dir zum Beispiel im Christentum an. Also, wenn man da mit einem so und so spricht, er findet diese Befreiungskirche da in Lateinamerika total schlimm und schlecht. Total, also richtig hart ist sie. In Bewegung ist es auch. Warum ist das so, dass man so intolerant ist und so wenig offen? Das muss man sich fragen. Das ist kein erleuchtetes System, keine erleuchtete Sache. Das ist die Ursache von Kanishta-Denken. Nicht, dass man nicht Gottgeweihte erkennen kann, sondern einfach Krishna nur auf dem Altar sieht, aber nicht im Herzen der Devotees und dann Angst und Streit mit Devotees. Das ist eine Antwort. Aber die andere, das ist nicht die einzige Antwort. Die andere Antwort, die bestimmt ebenso wichtig ist, ist, dass wir haben bedingt gesehen, im Kerker sozusagen des materiellen Lebens. Und deswegen ist es sehr schwierig, dass sie sich angezogen fühlen. Aber es würde wesentlich einfacher gehen, wenn wir mehr miteinander kooperieren könnten. Dann wird es wesentlich einfacher gehen. Also es ist sehr erschwert bei uns, weil die sind alle unordentliche Bürger sozusagen, wie sagt man, verbrecherische. Haben alle so einen kriminellen Schlag hier weg in der Masse, sozusagen. Deswegen sind sie nicht für Krishna so zu haben. Das ist der Hauptgrund. Es wird erschwert, würde erleichtert werden für die bedingten Seelen, wenn wir schaffen würden, mehr Gemeinschaft zu haben. Gut. Hier sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Es ist 9:45 und ich bin nicht auf der Stufe von Rohini Sutta Prabhu. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi, Hare Hare.